Joren Raute, Windschwinge. Content Notes. Selbstkritik, Selbstreflexion, sowas wie genereller Menschenhass, aber nicht auf Menschen bezogen, Sanism, Ableism, Queerfeindlichkeit, Objektifizierung, Tierhaltung, Gefangenschaft, Muskelkaterschmerzen. Zur Sprache. Für diese Geschichte habe ich ein Sprachexperiment gemacht. Dabei bekommen alle Substantive Casus Neutrum, also eine Deklination wie bei das Buch, des Buchs, dem Buch, das Buch, und alle Personen das Pronomen as, sein, ihm, as. Geschrieben allerdings mit AI und mit IE. Alle im Deutschen andernfalls gegenderten Begriffe bekommen die Endung an im Singular und ahnen im Plural. Zum Beispiel heißt es in der Geschichte das Tänzeran und die Tänzeranen statt Tanzende oder TänzerInnen. Auf diese Weise ergibt sich eine verhältnismäßig einfache Variante von Deutsch, die sprachlich kein Geschlecht mehr abbildet, wenn nicht explizit dazu gesagt. Es geht mir dabei nicht darum zu sagen, so solle es sein oder dies ist die Lösung, sondern eine längere Geschichte zur Verfügung zu stellen, in die wir uns vielleicht ein bisschen reinfühlen können, um zu schauen, was diese Sprache so für ein Gefühl auslöst oder eben auch nicht auslöst. Allein wegen der Umstellung und weil es gegen Gewohnheiten ist, wird es zunächst eine Barriere für viele Menschen darstellen. Vermutlich wäre diese Variante von Deutsch allerdings für viele Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, einfacher. Für Menschen, die Deutsch als Fremdsprache lernen, empfehle ich gerade deshalb diesen Text eher weniger, weil hier bewusst Grammatikregeln gebrochen werden. Also eine bezüglich Deutsch, wie es gesprochen und geschrieben wird, falsche Grammatik in diesem Text benutzt wird. Die Geschichte. Als Joren Raute die Augen öffnete, weil das Geräusch eines leisen Bewegungs Ass geweckt hatte, wünschte Ass sich einen Augenblick lang, am vorigen Abend doch das Zelt aufgebaut zu haben. Nur ein Moment. Das Gesicht eines Orkuns befand sich nur ein knappes Meter über ihm und blies nun sachte, feuchtes Atem in Jorens Gesicht. Orkunde waren nicht gefährlich, zumindest nicht, wenn eins sich nicht aggressiv verhielt. Sie durchkreuzten lediglich Jorens Pläne, wobei Jorin von vornherein eigentlich keine eng eingegrenzten Pläne gehabt hatte. Trotzdem ärgerlich. Jorin richtete sich vorsichtig auf, doch das große Pranke des Orkuns legte sich behutsam auf sein Brust. Also legte Jorin sich wieder hin. As wusste nicht genau, was das Geste bedeutete, aber lieber vorsichtig als verletzt. Erfahrung hatte Jorin mit Orkun keine. As hatte ja bisher nie darauf verzichtet, das Zelt aufzubauen und war sonst auch eher nicht im Gebirge unterwegs. Aber gestern, als Jorin endlich das Tal erreicht hatte, war As einfach nur noch müde gewesen. Das Orkund legte sich neben As auf das Boden und schmiegte das haarige Körper an As. Ein zweites Orkund tapste heran und legte sich auf Jorins anderes Seite. Das Schnauze eines dritten Tiers schnupperte an seinem Kopf und stupste sein Stirn mit dem Nase an. Jorin ließ die Augen geöffnet und lächelte. Irgendwo tief in As war Angst. Wie groß mochte das Rudel sein? Aber Panik brach bei ihm eher nachträglich aus, wenn Jorin nicht mehr im Lage war, das Situation zu beeinflussen, also üblicherweise, wenn das potenzielle Gefahr sich aufgelöst hatte. Wie es ihm gelungen war, wieder einzuschlafen, konnte Jorin sich später nicht erklären. Vielleicht war das Wärme der beiden Orkunde links und rechts neben ihm so vertrauenserweckend und fürsorglich, dass Jorins Unterbewusstsein es als Aufforderung aufgefasst hatte, restliches Angst auch noch zu verdrängen und das nötige Schlaf einzufordern. Vielleicht war es sogar erheblich besseres Schlaf, so warm und wohlig eingekuschelt, als es zuvor fröstelnd gewesen wäre. Aber als As das nächste Mal erwachte, die Sonne war längst aufgegangen, war das eine der Orkunde nicht mehr neben ihm. Stattdessen lagen dort eine Sammlung Pilze, Beeren, Kastinien und zwei Birnen und ein Hagutte, ein festes Beere im Größe eines Apfels, das an sehr stacheligen Büschen wuchs. Jorin hatte sich jahrelang von Geschwistern darin einweisen lassen, was dem Körper bekam, was er in Maßen und was höchstens einmal gegessen werden konnte. As hatte es ausreichend verinnerlicht, dass Ass das Wissen ebenfalls bereits an neue Geschwister weitergereicht hatte, mit denen Ass zeitweise zusammen gereist war. Die Orkunde kannten sich mit Elbvolk aus oder allgemein mit Fußvolk, wie das Meervolk, Orks, Lobots, Zwerge, Elben, Menschen und verwandte Völker zusammenfasste. Vielleicht war es nicht einmal auf Fußvolk beschränkt, und die Orkunde kannten sich generell mit anderen Tieren aus, die jene vorübergehend ins Rudel aufnahmen und umsorgten. Jurin richtete sich auf, um sich umzusehen, einen Blick ins Internet zu werfen, wenn die Orkunde Ass ließen, zu frühstücken und Sachen zu packen. Eigentlich war nur das Schlafsack und das Isomatte zu verpacken. Aber als Jurin sich aufmachte, musste Ass feststellen, dass die Orkunde seinen Rucksack schon auf das Rücken eines der Tiere befestigt hatten. Nicht so wie gedacht, aber erstaunlich geschickt. Es waren insgesamt 4. 2 frühstückten abseits, eines hatte neben Jurin geruht. Das 4. bewegte sich gemächlich um das Lager herum und beobachtete Ass gelegentlich. Jurin prüfte das Frühstück, ob sich Sabba daran befände, aber die Orkhunde hatten es wohl geschafft, es trocken zu transportieren. Das spazierende Orkhund beobachtete Jurin genau dabei, was das Elb in welchem Reihenfolge auf welches Weise essen würde, vielleicht um am nächsten Morgen beim Fütterung auf Jurins spezifische Bedürfnisse einzugehen, mutmaßte Ass. Ass musste bei dem Gedanken, gefüttert zu werden, schmunzeln. Jurin frühstückte, überlegte dabei bewusst verwirrende Dinge zu tun, aber ließ es dann doch. An sich hatte Ass auch genug Proviant im Rucksack dabei. Ob Pilze und Früchte Ass ausreichend sättigen würden, blieb abzuwarten. Die Orkunde schienen ein Interesse zu haben, Jurin mitzunehmen. Damit hatte Ass halb gerechnet. Viele Rudel mochten das Spiel mit einem Tier, das ihnen über das Weg lief und interessanter war als ein Kaninchen. Das Frage war nur, wie wichtig es diesem Rudel war, Ass mitzunehmen, wie sehr es Ass drängen würde. Jurin beschloss, den Orkunden das Gefallen zu tun, sich mit einem Hagutte auf das Rücken eines liegenden Orkuns locken zu lassen und zu schauen, wohin sie unterwegs wären. Vielleicht würde es Jurin ja sogar näher ans Ziel bringen. Ass bekam die Hagutte vom lockenden Orkund, als Ass auf dem Rücken angekommen war. Wahrscheinlich war es als Trick gedacht, Ass abzulenken, aber es überraschte Jurin gar nicht, als das Tier unter ihm sich plötzlich erhob und beinahe sofort zügig zu traben anfing. Jurin bemerkte das psychologische Aspekt. Hätte das Tier sich langsamer bewegt, hätte Jurin sich freier gefühlt, beim Fortbewegung doch wieder abzusteigen. So war es zwar gerade noch ungefährlich, aber wäre eine Überwindung gewesen. Das Richtung, das die Orkhunde einschlugen, war tatsächlich nicht völlig verkehrt. Ein Orkhund kam nach, weil das Tier noch Jurins Schlafsack und Isomatte einsammelte. Jurin hatte nördlicher über die Ampen gewollt, das Kreidefelsengebirge auf dem großen Nordhalbinsel Merdas. Wenn die Orkhunde bis zum Küste unterwegs waren, wäre es streckenmäßig zwar keine Abkürzung, sondern ein anderes Schenkel eines Dreiecks zum Zielort. Aber das neue Schenkel führte dann am Küste entlang, und zwar mit nur wenig Auf und Ab. Nach einem halben Tag Ritt musste Jurin allerdings feststellen, dass seine Muskeln zwar durchaus trainiert und sichtbar waren, aber nicht an Reiten auf Orkhunden angepasst. Ihm tat alles weh, als sie zu Mittag rasteten. Dafür war das Rastort entschädigend schön. Die Orkhunde hatten einen Platz in einem Lichtung ausgesucht, das eine Stufe in starkem Gefälle darstellte. Ein Wasserfall brach aus einem Wald oberhalb von ihnen hervor, plätscherte in ein See, aus dem sich ein Bach das Hang hinab seinen Weg bahnte. Es roch nach Frühlingsgrün und schon ein bisschen salzig. Wieder brachten die Orkhunde Jurin zu essen. 2 blieben, dieses Mal andere als beim letzten Mal, 2 sammelten Nahrung. Da Jurin die Tiere nicht auch essen sah, vermutete Ass, dass sie nicht gern beim Essen beobachtet wurden und dies abseits taten. Oder sie töteten dafür kleinere Tiere und verspeisten sie aus Rücksicht nicht vor Jurin, wussten, dass das nicht zu Jurins Ethik passte. Es war schlicht unbekannt, was sich Orkhunde dabei so dachten, weil das Kommunikation zwischen ihnen und Lingulen, dem Wesensgruppe, das sich durch orale oder Schriftsprache annähernd barrierefrei mit Jurin austauschen konnte, nicht möglich war. Oder wer weiß, vielleicht wäre es möglich, aber Orkhunde mochten nicht. Oder das Art des Denkens unterschied sich zwischen Lingulen und Orkhunden so sehr, dass kein Kommunikation passte. Trotzdem fand sich immer wieder mal ein Paar aus Orkhund und Lingul, meistens Orks, daher der Name Orkhund, das miteinander lebte. Viel zu schnell, nach Jurins Geschmack, beendeten die Tiere ihr Pause. As musste sich entscheiden, ob As sich nun weigern würde, mitzureisen, oder auch das nächste Abschnitt dabei bleiben würde, und entschied sich für Letzteres. As war einfach zu fertig, um nun weiterzuwandern. Gebirge waren nett, aber eigentlich mochte Jorin lieber flacheres Land. Das zweite Teil des Reises ging langsamer voran. Ein anderes der Tiere trug Jorin dieses Mal. Sie stiegen zu einem großen Teil bergab, schmale Pfade entlang, hintereinander. Jorin war müde und erschöpft und konnte sich kaum halten, während die Büsche an seinen Schenkeln entlang rieben und kleine Äste durch sein Gesicht. Jorin hatte versäumt, genug zu trinken. As hätte sich einfach herunterfallen lassen können und wahrscheinlich hätten sich die Orkhunde um As gekümmert. Aber Jorin hatte doch Angst, dass sie stattdessen mit seinem Gepäck weitergewandert wären. Zum Abend erreichten sie einen Hang mit einem Höhle darin, von wo aus das Meer hätte gesehen werden können, wäre es nicht neblig gewesen. Aber Jorin konnte es hören. Das Wind wehte hier auch anders, konstanter aus einer Richtung und salzfeucht. Ein Bach plätscherte das Hang hinab. Kein Wasserfall dieses Mal. Jorin trank und zwei Orkhunde sahen ihm aufmerksam dabei zu. As hätte sich auch gern gewaschen, aber mochte dabei nicht beobachtet werden. Allerdings musste As schon wieder grinsen, dass As wiederum Vögel sehr gern beim Putzen zusah oder auch diesen Orkhunden. Im Nacht, obwohl Jorins Glieder brannten, schlich As sich fort, als die Orkhunde schliefen. Eines der Tiere, das an sein Gepäck gekuschelt lag, wachte aber doch auf, als As die Sachen zusammensammelte. Das Orkhund wirkte traurig, fand Jorin, aber machte keine Anstalten, As aufzuhalten. Jorin kuschelte sich zum Abschied noch einmal an das weiche Fell. Sie hatten alle sehr verschiedenes Fell. Jorin wusste, dass Orkhunde die meisten Orte mit Häusern mieden. Abgesehen von NOC, dem Stadt, das bewusst Ruinen und freie Plätze baute, um für vielfältige Lebensstile Raum zu geben. Dem Stadt, in dem Jorin fast ein ganzes Jahr verbracht hatte, als As für das Spiel trainiert hatte, weil das Stadt dafür ausgezeichnetes Infrastruktur bot. Vielleicht war NOC das einzige Großstadt, das für Jorin je aushaltbar sein würde. Groß, voll und trotzdem Raum. Das Stadt mit den meisten Windschwingenunterkünften pro Einwohner an. Das Kaff, das Jorin nach dem Restabstieg erreichte, hatte nicht einmal überhaupt eine Herberge. Ein junges Familie, das frisch hergezogen war und gerade das halbe Garten umgegraben hatte, boten aber das andere Gartenhälfte mit Wiese an, dass Jorin dort das Zelt aufbauen dürfe. Die zwei lütten Kinder halfen und Jorin konnte Dankbarkeit dafür kaum in Worte fassen. Das Meeresrauschen auf den Ohren schlief As wenig später ein. »Du stinkst«, rief eines der Kinder, als Jorin sich draußen mit an das Frühstückstisch setzte. As hatte recht. Das Ältere hatte Jorin eingeladen, sich dazuzusetzen und warf nun ein tadelndes Blick auf das Kind. »Recht hast du«, sagte Jorin betont gelassen. Das brachte das Ältere wohl auf andere Gedanken. Es bot Jorin an, sich zu duschen. Jorin wägte ab. In Jorins Familie, in dem ohnehin niemand so recht wusste, wie sie denn miteinander blutsverwandt waren, das Familienzugehörigkeit entschied sich anders, gehörte es einfach dazu, dass etwa Duschen kein Eigentum waren. Wer kam und eine Dusche brauchte, brauchte nicht einmal zu fragen. Es sei denn, ein anderes Person benutzte jenes gerade. Weil Jorin mit diesem Verhältnis zu Eigentum groß geworden war, Eigentumsmentalitäten anderer Völker und Gemeinschaften also quasi nur von Lern-KIs und Hörensagen erlernt hatte, fehlte ihm dafür ein gewisses Gefühl. As war lieber übervorsichtig, fragte nie nach so etwas und nahm solche Angebote eher selten an. Aber in diesem Fall resultierte das Frage aus einem Störfaktor, dem Stinken. Schließlich zuckte Jorin innerlich mit den Schultern und stimmte vernehmlich zu. Wer fragte, sollte das bitte auch ernst meinen. As fiel erst unter dem Dusche auf, dass es ja auch Höflichkeitsmentalitäten gab, was Unterbrechungen bei Mahlzeiten betraf. Jorins Welt war eher von Kommen und Gehen geprägt, wie es halt passte, und Jorin liebte es. In Theorie war das alles so viel entspannter. In Praxis passte As dadurch nicht so ganz in das Rest des Welts. »Warum hast du so gestunken?«, fragte das Kind, als Jorin zum Frühstück zurückkehrte. Das negative Stimmung des Elters bezog sich vielleicht auf die direkten Fragen des Kindes, aber irgendwo in Jorin rumorte das Angst, dass es auf As und sein Verhalten gemünzt war. »Ich war vorübergehend sowas wie ein Haustier von vier Orkhunden, die Müffeln. erklärte Jorin. Vielleicht war es das halb entsetzte Blick des Kindes, oder dass es nun wieder einen Anknüpfpunkt an das Situation gab, oder auch, dass Jorin im jetzigen Situation unsicher war, dass das Panik sich diesen Zeitpunkt aussuchte, um in Jorins Nervensystem zu schwappen. Jorin legte das Besteck ab, bevor das Zittern zu sehr auffiel, konzentrierte sich auf das Atem und, weil das oft geholfen hatte, ließ das unangenehme Gefühl zu, fühlte hinein und versuchte zu benennen, was es war. Das Moment, das sich so angefühlt hatte, als wäre Jorin ein Spielzeug. Das Machtlosigkeit. Das nicht mehr selbst bestimmen können. Das Gefühl von Entwürdigung. Dass die Orkhunde Jorin als Experiment gesehen hatten. Als Beobachtungsobjekt, wenn auch sehr fürsorglich und liebevoll. Und das kognitive Dissonanz dazu, dass Jorin sehr wohl mit kleinen Tieren, die nicht direkt das Weite suchen würden, ein solches Verhalten verstehen konnte. Eigentlich hatte Jorin sich wohlgefühlt. Die Orkhunde hatten ihm Sicherheit gegeben. Jorin hatte erstaunlich leicht einschlafen können. Und sie hatten Ass gehen lassen. Es war mehr das Angst vor Überschreiten von Schranken, es war nicht tatsächlich passiert. Dieses letzte Gedanke führte schließlich zu Erleichterung und Ass kehrte aus seinem Kopf zurück in das Leben im Hier und Jetzt. Möwen flogen weit über dem Kaff und kreischten. Das Meer war hier als kontinuierliches leises Rauschen hörbar. Aber zwischen dem Haus und dem Meer war noch ein Deich und eine Dünenlandschaft. So richtig wohl fühlte Jorin sich nicht, und vielleicht war das gegenseitig. Also bedankte Ass sich für das Gastfreundschaft, packte die Sachen, dieses Mal ordentlich und nicht überstürzt, und brach auf. Obwohl Jorin sich Sachen stets leicht wählte, war das Rucksack schwer, drückte unangenehm auf die Schultern. Auch die Beine taten noch vom Vortag weh. Jorin sehnte sich nach einer Pause. Nach Schlaf in einem Bett und dem Gefühl, ein neues Ort erfüllen zu lernen. Ein paar Stunden spazierte Jorin langsam auf dem Deich entlang, nutzte einen Ast als Spazierstock, das aber nur mäßig half. Für das Psyche allerdings schon. Jedes Schritt hatte dadurch eine Bedeutung, lenkte ab davon, dass es nur ein Fitzelchen des langen, noch zu gehenden Strecke war. Das Fokus war mehr auf dem Schritt. Jorin lächelte und atmete das warmwindige Meerluft des Spätfrühlings ein, machte Pausen, in denen Ass einfach auf einem Bank auf dem Deich saß, Proviant aß und den Seeschwalben beim Jagen zusah. Wie so oft blieb Jorin allerdings nicht im Hier und Jetzt, sondern schweifte gedanklich in das Entwicklung von Spielideen ab. In das Entwicklung des letzten komplexen Virtualitäts war das Erfahrung des Lebens in NOC geflossen. Kein allzu gutes Virtualität eigentlich. Das Spielrunde, das nun frisch begonnen hatte, war interessant. Das Thema Wasser klang zwar erstaunlich nicht politisch, aber war es irgendwie doch. Jorin hatte sich bei einem Spielgruppe beworben. Es war noch nicht klar, ob Ass genommen werden würde. Jorin hatte offengelegt, dass Ass bisher als Erenik gespielt hatte, um das Vergangenheit transparent zu machen, obwohl Ass eigentlich auch Lust auf einen Neuanfang gehabt hätte. Das Ruf des Spielcharakters Erenik war nicht unbedingt gut. Politisch war das Spielrunde, weil dieses Mal viele alte Personen teilnahmen, aber vor allem auch, weil mit dem Thema Wasser aus dem Meervolk Stimmen laut wurden, dass bisherige Runden ein bestimmtes Körpertyp bevorzugt hatten, Körper mit Beinen nämlich. Ob das dieses Mal vielleicht nicht Default sein möge. Es war ständig das Problem, dass etwas Default war. Das war Jorins Assoziationsgedanke zum Einstieg in Brainstorming für das Spiel gewesen, dass Jorin als Windschwinge gerade wieder einmal gemerkt hatte, nicht so recht in dieses Welt zu gehören. Es kam ihm ungerecht vor, dieses Gedanken zu haben, während das Meervolk da ganz andere Anschlussprobleme hatte. Aber Myrie, ein Nixe, mit dem Jorin sich länger online ausgetauscht hatte, hatte Ass motiviert, darüber zu reden. Jorin hatte dadurch das Mut gefasst, öffentlich zu machen, dass Ass Windschwinge war und zu versuchen, zu beschreiben, was es heute bedeutete. Dass jenes auch den Namen Erenik herleitete. Er, wie das nordisch-niederelbische Wort für Luft oder Wind, und Nik, so etwas wie das Göttern des Windes in einigen religiösen Windschwingenzweigen. Nun überlegte Ass, wie Kritik am Selbstverständlichkeit sesshafter in einem Spiel sinnvoll wiedergespiegelt werden könnte. Wie das Situation eben in ein Spiel verfrachtet werden könnte. Aber das war nicht so einfach. Das Interaktion war von Personen geprägt. In Spielen verlangte ein Abbildung davon, also nach KIs, nach NPCs, Non-Player Characters. Jorins letztes Spiel hatte nicht ohne Grund keine NPCs enthalten. Das war nicht Jorins Stärke. Aber bei Häusern allein in Virtualitäten fiel sesshaft nie etwas auf. Es müsste doch möglich sein, irgendwie Kritik zu üben, dass zwar nun das Konzept von Reichtum an sich zerstört war und niemand Probleme hatte, Wohnraum zu finden und dort ohne Komplikationen einzuziehen, dass aber immer noch Besitzdenken die Norm war. Dabei sprach nichts dagegen, wenn Leute keine Fremden in ihr Haus lassen wollten oder von jenem als ihr Haus dachten, aber vorauszusetzen, dass da alle ähnlich gepolt waren, sodass Leute es schon als aufdringlich empfanden, wenn sie gefragt wurden, ob jemand in ihrem Garten zelten oder in ihrem Wohnzimmer schlafen durfte, setzte ein Norm, das Windschwingen immer in das Position drängte, zu erklären. Jorin verstand das Gedanken, ein Haus zu besitzen, überhaupt nicht. Ass freute sich darauf, am Abend des Folgetages das Windschwingenhaus auf dem Kreidefelsenhang hinter Gesthafen zu erreichen, in jenem ein Zimmer zu beziehen, wenn eines frei wäre, und für ein paar Wochen, vielleicht knapp 2 Monate, dort zu Hause zu sein. Wie es Personen für viel länger an einem Ort halten konnte, konnte Jorin sich nicht vorstellen. Sicher, manche Windschwingen kehrten immer wieder an dasselbe Ort zurück, manchmal sogar in dasselbe Zimmer. Aber wenn gerade ein anderes Person dort wohnte, dann war das eben auch schön. Das gab dem Raum ein neues Charakter, ein neues Bedeutung, eine Bereicherung. Und es verwurzelte nicht unangenehm. Veränderung war natürlich. Das Denken dahinter, einen Raum zu besitzen, fühlte sich für Jorin seltsam an. Und doch war es eben Default. Aber wie ließ sich das in eine Virtualität abbilden? Im nächsten Dorf befand sich tatsächlich ein Herberge. Kein Windschwingenherberge, aber eins mit Schnellwaschanlagen, wo Jorin das dreckige Wäsche grob reinigen und das Proviant auffüllen konnte. Windschwingenherbergen waren persönlicher, wirkten mehr wie ein Zuhause, wo es nicht so war, dass sich alles geliehen anfühlte, sondern vorübergehend einem alles gehörte. Ein anderes Art von Gehören als Besitz. Während das Wäsche rödelte, setzte sich Jorin mit einem frisch warm gedruckten Töftenspeise und Faltrechner auf das Hochterrasse. Es war einfach gehalten, mit leichten Grobkiesplatten gepflastert auf dem Vordach, mit Klapptischgarnituren aus einfachstem Holz, gegen das Wetter lackiert, aber es reichte völlig. Von hier aus konnte Ass das Meer sehen. Ass wollte doch morgen Vormittag tanzen gehen. Ob die Beine bis dahin wieder taten, was Ass wollte? Ass entrollte das Faltrechner, klappte es auf und schaute sich das Orts- und Wetterseite an. Kein Regen, nur Wolken und Wind. 2 Orte weiter würde es einen Fahrradaustauschpunkt geben. Aktuell waren genügend Räder dort, sodass Ass sich wohl eines leihen könnte, um nach Gesthafen zu gelangen. In dem Fall würde Jorin ausreichend Zeit haben, ein ausgiebiges Mittagsschlaf zu machen und trotzdem pünktlich zu sein. Jorin wollte gründlich abwägen, aber Ass war einfach zu müde. Im Bett eines Gruppenherbergszimmers schlief Ass ein. Es war leer, abgesehen von etwas Gepäck an einem Bett, das vielleicht heute Nacht wieder benutzt werden würde. Beim Fahrradaustauschpunkt konnte Jorin nicht nur ein Rad bekommen, sondern auch das Rucksack gegen Fahrradtaschen eintauschen. Jorin lieh einen Helm dazu. Das Fahren war so viel angenehmer als Wandern im Gebirge. Das Straßenbelag des Küstenstraßes fuhr sich wundervoll reibungsarm. Jedes Mal, wenn Ass sich auf ein Fahrrad setzte und anfuhr, war es wie ein Rausch, wie ein sich erinnern an etwas, was immer viel zu lange her war. Dieses Beweglichkeit, dieses Möglichkeit des leisen, schnellen, stabilen Fortbewegungs. Jorin trat in die Pedale und raste auf dem Küstenstraße entlang, das genau für solche Zwecke ausgelegt war, radelte, obwohl die Muskeln doch eigentlich vor dem Schlaf noch heftigst protestiert hatten, das halbe Nacht durch und kam einige Stunden vor Morgengrauen in Gesthafen an. Dort stellte Jorin das Fahrrad vorm Schlafengehen noch im Unterstand des Fahrradverleihs vor Ort ab, tauschte die Radtaschen gegen ein anderes Rucksack, in das Richtung tauschen war meistens leichter, und schritt das Hügel hinauf zum Windschwingenhaus. Still lag es da. Blumenkübel und Beete umgaben es. Was hier wuchs, überraschte oft. Es gab Pötte, die mit Schildern gekennzeichnet waren, was darin wachsen sollte, und eben Überraschungspötte. Da sagte ein Schild lediglich aus, dass schon gesät oder verbuddelt war, was wachsen sollte. Jorin warf einen Blick in eins der Überraschungspötte und mutmaßte, dass es sich um Rosifarm und Basilikum handeln könnte. Das würde sich wahrscheinlich noch während seines Aufenthalts zeigen. Das Haus war nicht leer, nur still. Ein Kreidezeichen am Tür sagte, dass derzeit ein Windschwinge hier hauste. Jorin veränderte es mit dem bereitliegenden Kreide. Ass schlich leise ins Haus. Das belegte Zimmer war unten am Ende des Flurs, wo auf dem anderen Seite das Treppe ins obere Stockwerk führte. Es knarzte leise. Am Wand hingen selbstgemalte Bilder, einige wohl aus Kinderhand, aber ein Gemälde eines Persons, das wohl sehr viel geübt hatte, war auch dabei, zeigte ein Kormoran im Eissturm. Das ganze Haus machte ein so viel wohnlicheres Eindruck als jedes andere Herberge, das von Sesshaften für temporären Aufenthalt je errichtet worden wäre. Im Flur stand ein Vase auf einem Holztisch mit Wildblumen darin. Jorin warf einen Blick in jedes der vier Zimmer im oberen Stockwerk und entschied sich für das kleinere der beiden mit mehr Blick. Es hatte ein wenig Dachschräge, Holzpaneelen am Decke, ein einzelnes blaues Kornrose in einem Vase auf dem Seite des Fensterbanks, auf dem das Fenster geschlossen war. Das andere Flügel war leicht geöffnet und ließ mehr Luft herein. Ein Haken hinderte das Flügel daran, herumzuschwingen. Das Bett war noch nicht bezogen, aber Bettzeug lag daneben. Jorin bezog es selbst und breitete das eigene Kuscheldecke darüber aus. Das Plüschflederflüffchen kam neben das Kissen am Kopfende. Das Bettwäsche war regenbogenfarbig gemustert. Jorin räumte sehr leise noch das Schrank ein, bevor Ass sich wieder zum Schlafen legte. Das Nacht würde kurz werden, aber Ass hatte am Tag genug geschlafen. Jorin wachte wieder auf, bevor das andere Person aktiv wurde. Ass nahm sich das Zeit, sich das Schädel sorgfältig mit einem Messer zu rasieren, abgesehen von dem Raute auf dem Hinterkopf, aus dem das kräftige dunkelbraune Haar immer noch für ein langes, dickes Pferdeschwanz ausreichte. Das Raute, das für Jorins Namen verantwortlich war. Zum Sonnenaufgang war Ass auf dem Deichwiese, auf dem das Tanzfläche aufgebaut wurde, und beteiligte sich an den Arbeiten. Direkt hinter dem Deich war auch bereits Musik zu hören. Leise, langsame Streicheranentöne, wenig Bass, weil jenes über das Deich hinweg das schlafende Kleinstadt erreicht hätte. Es war kalt und gerade so ausreichend wenig feucht, dass das Parkett, das gerade verlegt wurde, nicht litt. Jorin hakte mit einem anderen Personen die Paneelen vorsichtig ineinander. Das dafür geformte Nut in den schon liegenden Paneelen sog das Fortsatz befriedigend perfekt in sich ein, sodass die Paneelen annähernd lückenlos ein glattes Tanzfläche ergaben, das hinterher auch wetterfest wäre. Jorin hatte sich das genaue Technik zuvor im Internet angesehen, um keine Fragen stellen zu müssen. Fragen stellen wäre natürlich auch nicht schlimm gewesen, aber so ging es leichter. Andere Personen bauten Musikboxen und eine Bühne auf. Es würde nicht das ganze Zeit Live-Musik geben, aber zeitweise schon. Als das Band ankam und das Bühne in Anspruch nahm, pausierte Jorin mit einigen anderen Helferanen am Strand, wo sie gemeinsam frühstückten. Bevor es wirklich losging, trug Ass mit den anderen noch einige Tisch- und Bankgarnituren heran und richtete ein Buffet auf, das aus Mitgebrachtem bestand. Jorin selbst hatte nichts mitgebracht. Das wäre angesichts der öffentlichen Lebensmitteldrucker in Gesthafen Unsinn gewesen. Die Ersten tanzten schon, als endlich alles fertig errichtet war. Ein Mensch ärgerte das, weil schon Leute genießen konnten, bevor die Aufbaueranen das Gelegenheit hatten. Jorin störte das nicht. Sie hätten schließlich entscheiden können, Arbeit liegen zu lassen oder abzugeben, Personen einzubinden. Die Tänzeranen hätten im Weg gestanden, weil zu viele Hände auch nicht halfen. Da waren sie doch auf dem Tanzfläche bestens untergebracht. Dennoch freute sich Jorin, nun endlich zu tanzen. Darauf hatte Ass sich tagelang gefreut. Ass begab sich zunächst an das Tanzschuhausgabe und lieh sich ein paar Tanzschuhe, probierte einige durch. Dann, als Ass passende gefunden hatte, stellte Ass sich in das Reihe zum Bändchentisch. Es war Paartanz angesagt. Bändchen sagten aus, wie fortgeschritten Leute tanzen konnten, und das Arm, um das es geknotet wurde, ob ein Person führen oder folgen wollte. Jorin band ein F3-Band an das rechte Arm. Ass mochte lieber führen. Neben dem Tisch, nahe des Tanzfläches, stand ein kleines Ork mit graubrauner Haut, einem blassrosa Tüllkostüm, das seine grazile Figur betonte, in dazu passenden Farbtönen geschminkt, mit einem F1-Band links und einem A-Band rechts. Das Org stand dort schon ein ganzes Weile und wurde nicht gefragt. Jorin vermutete, dass die Tänzeranen, die nun schon unterwegs waren, alle fortgeschrittener waren. Wie Ass selbst. Es war nicht so, dass verschieden fortgeschrittene Personen nicht miteinander tanzen dürften oder es nicht so vorgesehen wäre. Es ergab vor allem Sinn, weil es ein Tanzpartneran-Findeprogramm war, das als Ziel hatte, ein oder mehrere Tanzpartneranen für ein anschließendes Tanzkurs zu finden. Jorin schritt auf das Org zu, hob das Arm, um das Bändchen mal transparent zu machen, und grinste kurz. »Was soll's? Ich kann wohl auch ein fast Anfängeran führen. Willst du?«
»Erenik?« fragte das Org.
»Jorin«, antwortete Jorin, schlug sich aber kurz darauf an das Stirn. »Mist, wenn du mich unter Erenik kennst, wollte ich meinen Klarnamen nicht gesagt haben.« Wieder einmal ärgerte sich Jorin im Nachhinein, damals beim Erstellen eines Avatars entschieden zu haben, dass jenes starke Ähnlichkeit mit ihm hatte. Das raute im Haarstyle vor allem.
»Ich kann gut vergessen«, sagte das Org. »Ich bin Fee.«
»So siehst du auch aus«, sagte Jorin. Fee hob die Brauen und runzelte das Stirn. Erst jetzt bemerkte Jorin, dass das Schminke im Gesicht auch glitzerte, besonders an den Schläfen. Es war ein schönes Kostüm, mit Spitzenverzierungen in dunkelrosa. »Willst du jetzt tanzen oder nicht?«, fragte Jorin.
»Kommt etwas drauf an«, erwiderte Fee. »Ich mag gern Spaß haben und nicht permanent bewertet werden. Kriegst du das hin?«
»Denk schon«, überlegte Jorin. »Zählt für dich als Bewertung, dass ich etwas abwerte oder auch schon sowas wie ein sachliches Hinweis auf Tanzhaltung. Ich kann beides lassen, will es nur wissen.«
»Beides«, sagte Fee.
»Ein Fee, das nicht Wünsche erfüllt, sondern welche hat. Na gut«, kommentierte Jorin und bot das Arm, um Fee aufzufordern, ihm zum Tanzfläche zu folgen. Aber Fee hakte sich nicht direkt ein.
»Bist du immer so stichelnd? Oder hat das was mit mir zu tun?«, fragte Ass stattdessen.
»Ich bin Saint-Trope, das ist alles«, erklärte Jorin. Ass hielt den Arm immer noch bereit.
»Saint-Trope, wie ein Grund abgeneigt gegenüber allen Wesen, je besser sie denken können, sozusagen?«, fragte Fee.
»Sozusagen«, bestätigte Jorin halb lächelnd. Kein glückliches Lächeln.
»Das ist schon ein sanistisches Einstellung«, sagte Fee.
Ass machte so überzeugend wenig Anstalten, Jorins Arm anzufassen, dass Jorin es doch wieder sinken ließ. »Das ist mir neu. Sanism war doch die Abwertung gegenüber Personen, weil nach irgendwelchen teils unsinnigen Maßstäben ihr Denkfähigkeit schlecht bewertet wird. Also quasi das Gegenteil«, überlegte Jorin. »Vielleicht sollten wir doch nicht direkt tanzen, sondern erst einmal reden.«
»Klingt nicht verkehrt«, sagte Fee unsicher.
Sein Blick schweifte dabei ein Spur zu lang zu Jorins Handgelenk, das gerade noch halb erhoben gewesen war, folgte diesem auch, als Jorin es mehr kippte und wieder hob. Unterhalb des Daumens, auf dem Unterarm, nahe dem Gelenk, waren zwei Bögen in Weiß eintätowiert, unter der kaum dunkleren Haut. Zwei Bögen, wie Kinder oft Vögel zeichneten. Ein Zeichen, das sich viele Windschwingen tätowierten, und Jorin hatte es im vergangenen Jahr auch entschieden. »Hast du Vorurteile gegenüber Windschwingen?«, fragte Jorin.
»Glaub schon«, gab Fee zu. »Ich würde sie gern loswerden.«
»Und willst von mir aufgeklärt werden oder deine Fragen beantwortet bekommen?«, mutmaßte Jorin. Nun war Ars tatsächlich etwas verärgert.
»Wenn du magst«, sagte Fee. »Wenn nicht, ist das völlig in Ordnung.«
»Natürlich ist völlig in Ordnung. Das brauchst du mir nicht zu versichern«, stellte Jorin klar.
»Stimmt, es tut mir leid«, erwiderte Fee.
»Wenn du weißt oder vermutest, dass du Vorurteile hast, dann gibt es diese wundervolle Sache, das sich Lern-KI nennt. Schon mal daran gedacht?«, fragte Jorin.
»Ja, und funktioniert bei mir nicht. Ich bin nicht so kompatibel mit Lern-KIs«, erklärte Fee.
»Sind Lern-KIs nicht die Devices, die quasi anpassbar an alle Probleme sind?«, fragte Jorin.
»Boah, vergiss es«, rief Fee auf einmal etwas lauter. Ein Moment wirkte Fee unentschlossen, ob Ass weggehen wollte oder nicht. Dann wirkte Ass weiterhin unentschlossen, aber weniger spontan unentschlossen.
»Und, habe ich dir nun irgendwelche Vorurteile gegenüber Windschwingen bestätigt?«, fragte Jorin.
»Nein, du verhältst dich einfach so scheiße«, erwiderte Fee. »Weil ich keine Aufklärungsarbeit machen will, wenn ich eigentlich tanzen möchte?« fragte Joren. »Nein, das ist dein gutes Recht. Das habe ich gesagt, mich dabei unglücklich ausgedrückt, aber das war nie das Problem.« Joren nickte. Das Wut war auf einmal weggeblasen. Es flammte dann doch noch einmal kurz auf, wie ein Windbö. Aber irgendwo spürte Joren, dass Fee verletzt war und das vielleicht tatsächlich, weil Joren unsensibel gewesen war. »Ich würde mich, weil Lern-KIs für mich funktionieren, eine Runde ans Strand zurückziehen, die Situation meinem PKI erklären und schauen, was ich lerne. Dazu müsste ich persönliche Daten von dir weitergeben. Ist das okay? Und falls ja, dürfen sie zu anonymen Studienzwecken und KI-Trainingszwecken gespeichert bleiben oder sollen sie nach Erklärung an mich wieder gelöscht werden?« fragte Joren.
»Ersteres ist in Ordnung, speichern lieber nicht«, entschied Fee.
Joren nickte wieder und wandte sich zum Gehen. Dann aber drehte Ass sich doch noch einmal um.
»Alternativvorschlag«, sagte Ass. »Du erklärst mir, was gerade das Problem war und das Sache mit Sanism bei Saint-Tropez, und ich beantworte dir Fragen zu Windschwingen unter den Voraussetzungen, dass du dich bemühst, nicht ignorant zu sein. Vielleicht kann ich dabei auch gleich umsetzen, was ich aus deinem Teil des Aufklärungs lerne.«
Fee zögerte, dann nickte Ass. »Einverstanden, wenn das mit dem Bemühen bezüglich Ignoranz für dich genauso gilt.« Joren lächelte und nickte, vielleicht fast eine Verbeugung damit andeutend. Sie zogen ihre Tanzschuhe wieder aus, aber gaben sie nicht ab, schließlich wollten sie nachher dann wirklich tanzen. Fee nahm sich vom Buffet etwas zu essen mit, bevor sie das Pfad zwischen den Dünen hindurch zum Strand einschlugen. Das Wettervorhersage von vor 2 Wochen hatte wenig Wind für diesen Tag vorhergesagt und recht behalten. Das Meer spiegelte das Sonnenlicht, lag ruhig vor ihnen. Niedrige Wellen spülten über das Sand. Joren wollte sich auf das Strand setzen, aber Fee schlug stattdessen ein Bank vor, das in die Ausläufer der Dünen gebaut war.
»Ich mag dein Outfit übrigens«, sagte Fee.
Joren sah unnötigerweise an sich herab und nickte. Ass trug ein kurzes schwarzes Spitzenkleid, das die muskulösen Schultern und Oberarme freiließ, und ein an den Beinen eng anliegendes Hose aus dünnem, schwarzem, glänzendem Material. Ass nickte noch einmal, wusste nicht so genau, ob es ein Verschwisterungskompliment war oder eines unabhängig von ihrem Streit.
»Was dagegen, wenn wir direkt zur Sache kommen?« fragte Joren.
Fee schüttelte das Kopf.
»Warum sind Lern-KIs für dich also keine Sache, das geht?« fragte Joren.
Fee seufzte und blickte auf das glänzende Wasser.
»Das Frage ist viel eher, warum du das verstehen musst, um mir zu glauben, dass es so ist.«
»Es ist halt ein Standardargument«, antwortete Joren prompt. »Nach dem Motto, ich bin nicht schuld an meinen Vorurteilen, weil mir das niemand persönlich erklärt und es alles so kompliziert ist, mich damit selber zu befassen. Sowas sagen Leute meistens, um ihre Ignoranz zu kaschieren. Und das regt mich dann auf.«
»Aber für viele ist es tatsächlich kompliziert, sich damit selber zu befassen. Ich glaube, für weit mehr, als die meisten es einschätzen, weil individuelle Barrieren so unsichtbar sind«, erklärte Fee.
»Dann hilft dabei doch, die Barrieren sichtbarer zu machen, oder nicht?« fragte Joren. »Verständnis und Nachvollziehbarkeit und so.«
»Ja, das hilft, und keine Sorge. Dazu komme ich noch. Ich erkläre es noch.«
»Aber eine Notwendigkeit zur Nachvollziehbarkeit existiert nicht«, stellte Fee klar. »Ob Probleme von Personen als valide anerkannt werden oder nicht, sollte nicht davon abhängen, ob sie nachvollziehbar sind oder ein Label haben.«
»Und woher soll ich dann wissen, ob es ein echtes Problem ist oder Leute sich nur rausreden?« fragte Joren.
Fee seufzte erneut, beugte sich vor, lehnte sich dann doch wieder zurück und seufzte noch einmal.
»Das sind so, so viele Probleme in dem, was du sagst«, sagte Ass.
»Wie stellst du dir das vor? Dass Leute dir ein Attest oder sowas übermitteln oder dir ihr Krankenakte zukommen lassen?«
Joren schüttelte den Kopf. »Ich würde schon glauben, wenn du einfach sagst, du hast das und das Krankheit oder Behinderung, aber ein Name zum Verstehen wäre halt schon gut.«
»Das ist ableistisch es slick«, fluchte Fee und artikulierte langsam und deutlich. »Dir ist niemand Rechenschaft schuldig dafür, es nicht so leicht zu haben, etwas nicht zu verstehen.«
Fee merkte, wie Joren schon wieder etwas sagen wollte, hob aber das Hand und Joren schwieg.
»Glaubst du,
dass jene ignoranten Personen, die du als Begründung dafür angibst, dass ich mich rechtfertigen muss, und ich bezweifle nicht, dass sie existieren, nicht lernen würden, dass sie nur mit einem Label für eine Krankheit oder Behinderung kommen müssten, damit du ihnen glaubst. Und dass, sobald sie das täten, du mehr Nachvollziehbarkeit von Behinderten haben willst. Dass du also gerade von einer marginalisierten Gruppe erwartest, dass sie dir beweisen, dass sie nicht die Bösen sind, weil du als Default annimmst, dass Leute böse wären.
»Leute sind böse«, murmelte Jorin. Aber auch Fee merkte, dass das Energie in den Worten fehlte und Jorin es nicht als Widerspruch meinte.
Ass strich sich durch das lange dunkelbraune Haar und lehnte sich ebenfalls zurück. Der Sonne war langsam das Himmel hinaufgewandert. Das Ampenmeer glitzerte nun woanders. Dann aber kam das Wut zurück. »Also soll ich vorsichtshalber immer mega freundlich und zuvorkommend alle aufklären, weil es ja sein kann, dass sie es tatsächlich nicht selber hinkriegen.« Fee schüttelte das Kopf.
»Wie gesagt, das war nie das Problem. Natürlich musst du gar nichts.«
»Aber wenn das angeblich so viele nicht können, wie sollen dann die Vorurteile abgebaut werden und Aufklärung passieren, wenn es nicht an mir hängen bleibt?« fragte Jorin. »Erklär mir das bitte.«
»Deine Gedanken resultieren daraus, dass du, wie so viele, voraussetzt, dass es für jedes Problem eine vertretbare Lösung geben muss«, erklärte Fee.
»Aber das ist nicht das Fall. Für dieses Problem gibt es keins.«
»Also bleibt das Welt einfach so scheiße, wie es ist?« fragte Jorin.
»Es verändert sich nur langsamer, als wir wollen. Und glaub mir, ich will es sehr«, sagte Fee resigniert. »Ich fühle mich sehr mies dafür, dass ich es nicht in Eigenarbeit auf das Reihe kriege. Aber Barrieren sind eben da, und Aufklärungsarbeit kann nicht von einzelnen betroffenen Personen geleistet werden. Das darf auch nicht erwartet werden. Lern-KIs helfen da sehr, aber lösen das Problem eben auch nicht. Und somit ist der Instant-Lösungswunsch halt nicht erfüllbar.«
Jorin hätte gern widersprochen, aber Ass stieß dabei an allen Ecken wieder auf die Argumente, die sie schon besprochen hatten. Dass Ass vermutete, dass es eben doch eine Menge ignoranter Personen gab, die Unverständnis vorschoben, aber das war eine Unterstellung. Und dass Ass sich eine Möglichkeit wünschte, zu unterscheiden, wann es eine Unterstellung wäre und wann nicht.
»Nicht einmal von einem Fee«, murmelte Jorin schließlich.
Fee lächelte traurig und zog ein kleines Stab aus dem Ausschnitt, an dessen Ende ein Glitzerstern angebracht war. Fee schwang das Zauberstab und es glitzerte mehr als nur im Sonnenlicht. Irgendetwas reagierte mit dem Luft. Es hinterließ ein leicht flimmerndes Glitzerspur, wo Fee es entlang schwang. Jorin musste grinsen. Es war ein schönes Spielzeug. Irgendwie verwandelte Fee auf diese Art Jorins Stimmung tatsächlich.
»Das Problem mit den Labeln für Behinderungen, die du wissen möchtest, ist auch seine Komplexität und seine Sinnhaftigkeit, das teils einzig für Akzeptanz gegeben ist. Klar lässt sich da was grob kategorisieren, aber das sollte vor allem hilfreich für mich oder andere Betroffene sein und nicht dafür, dass du glaubst, dass sowas wie Erarbeiten nicht mal eben geht. Das hieße ja auch, dass jedes Form von Denkeigenart, das dazu führt, dass ein Komplex nicht so leicht verstanden werden kann, einen Namen braucht.«
»Und da sind wir wieder beim Anfang«, erklärte Fee. »Du würdest mir nicht einfach glauben, wenn ich selber Erarbeiten nicht leisten kann, also muss ich ein KI einordnen lassen, warum ich nicht selber erarbeiten kann, wobei mir das KI sofort glaubt, dem einen Namen gibt und mit dem Namen glaubst du mir dann. Und das Namenfinden mit dem KI ist auch schon etwas, was ich nicht eben mal kann.«
Jorin nickte.
»Ein Dilemma, von dem ich immerhin mal gehört habe. Ich dachte nur, Label helfen Personen mit Behinderungen dabei, zu vermitteln, was los ist.«
»Klar«, räumte Fee ein. »Es sollte nur nicht nötig sein, dafür, dass mir meine Probleme geglaubt werden. Es ist gut, das Label helfen, zügig zu erklären, welches Hilfe eins braucht oder wie Missverständnisse vermieden werden können oder ähnliches. Aber dass ich Label brauche, damit mir geglaubt wird, dass ich ein Problem habe, dass ich zunächst ohne Label benenne, das ist einfach nur Ableismus.«
»I see«, murmelte Jorin. Ass strich sich wieder durch das lange Haar. Es fühlte sich schön auf der Haut an. »Ich glaube, das habe ich getan. Das tut mir leid.«
Fee nickte. »Nicht zu knapp.«
Einen Augenblick fühlte es sich wie ein böses Stich an, dass Fee hier noch einmal nachtrat. Aber eigentlich war es kein Treten. Wenn Jorin das Gespräch bis gerade betrachtete, dann hatte Fee einfach recht. Das realisierte Jorin vielleicht sogar erst durch das erneute Betonung. Es war nicht zu knapp gewesen und niemand musste verzeihen.
»Stimmt«, sagte Ass also. »Es tut mir leid.«
Sie schwiegen ein Weile. Jorins Kopf war voll. Immer wieder kam es darin zum selben Ablauf. Das Frage, woran Jorin erkennen sollte, ob Leute sich herausredeten. Denn Ass hatte keine Lust, Leuten Themen aufzuarbeiten, die sich nicht einmal Mühe gaben. Allerdings war in dem Gespräch gerade eine Menge von Jorins Seite aus mies gelaufen, obwohl Ass sich Mühe gegeben hatte. Oder nicht? Es war alles sehr verwirrend. Ass kam wieder ins Sinn, dass Ass Santrop war. For reason. Mit sprechenden, denkenden Lebewesen zu interagieren, war einfach oft so desillusionierend und enttäuschend. Obwohl es in diesem Fall nicht an Fees Ignoranz lag, wahrscheinlich zumindest, sondern in diesem Gespräch herausgekommen war, dass die Probleme nicht so ohne Zeit und weiteres lösbar waren. Probleme, die es unter weniger zerdenkenden Lebewesen vielleicht nicht gab. Oder doch? »Lust mir das Problem an Santropie zu erklären?« fragte Jorin. »Gleich«, willigte Fee ein. »Ich mag dir nun noch das Lern-KI-Problem erklären, wenn du noch willst.« »Gern«, sagte Jorin, sanfter vielleicht, weil er sich resigniert fühlte. »Ich habe tatsächlich aus exakt besagten Gründen kein Label«, leitete Fee ein. »Ich habe mit einem psychologischen KI-Tests angefangen, um es einzuordnen, aber wegen Energiemangel und Fokusproblemen abgebrochen.« Ass holte Luft und setzte sich auf einen Fuß, stellte das andere auf und kippte das zugehörige Bein. »Ich habe immer zu wenig Energie. Lern-KIs erzwingen nichts. Und es gibt so viele, so viele Probleme zu verstehen. Das ist ein Berg. Ich kann mich nie entscheiden. Es laugt mich alles aus. Ich kann nicht gut Pausen planen. Das führt letztendlich dazu, dass ich mich vor allem nur dann mit Problemen, Rätseln, whatever beschäftigen kann, wenn das Umgebung meint, nun wäre eine Gelegenheit, dass sich so nicht wiederergeben wird. Wie das Begegnung mit einem Windschwinge persönlich, das du nicht kennst?« schloss Jorin. Fee nickte. »Genau, und es tut mir auch leid. Und ich habe auch keine Erwartungen an dich. Es ist nur eins von diesen Situationen, die meinem Gehirn tatsächlich eine Bereitschaft geben, das über das Energiearmut hinausgeht. Scheißsache.« »Wäre ohne Ableismus wohl weniger scheiße«, fuhr Jorin mit Mutmaßung fort. »Ein wenig.« Jorin verzichtete darauf, ein weiteres Mal zu sagen, dass es ihm leid tat, so gewesen zu sein. Seltsamerweise fühlte sich Fees Beschreibung tatsächlich nachvollziehbar an, nach etwas, was Jorin schon mal erlebt hatte, wenn Ass besonders müde war. Aber vielleicht waren Personen auch einfach individuell. Santropie bezieht sich auf das alte, ableistische, oft rassistisch gebrauchte Begriff sentinente Spezies. Also steckt im Begriff schon, dass wir Denkfähigkeit bewerten und Personen dafür auf- oder in diesem Fall abwerten dürften, begann Fee schließlich das letzte Problem zu erklären. Wobei sentinent zu sein, vor allem, wenn wir es mit Intelligenz verknüpfen, was ja normalerweise getan wird, erstmal ein Privileg ist, warf Jorin ein. Also sehe ich eigentlich Santropie als sowas Ähnliches wie ein generelles Abwertung gegenüber oder Wut auf Personen, die von Normen und vorherrschenden Strukturen profitieren. Ist das ein Problem? Wenn das wirklich wäre, worauf du dich beziehst, wäre das vielleicht okay, aber das ist unwahrscheinlich, räumte Fee ein. Dieses Grundwut ist doch auf Probleme bezogen, die wir in unserem Gesellschaft haben, oder nicht? Du bist wütend, weil sich Leute nicht hinsetzen und sich mit Dominanzkultur auseinandersetzen. Oder dass dieses Dominanzkultur überhaupt zum Existieren gekommen ist. Und beides liegt weder an mangelnder noch an zu viel vorhandener Intelligenz. Das Verknüpfung ist ein weit verbreitetes ableistisches Unfugkonzept. Ja, ich weiß, sagte Jorin. Ass fühlte Genervtheit zurückkommen, aber versuchte es zu verdrängen. Fee hatte zuvor auch schon recht gehabt. Es war nicht unwahrscheinlich, dass es wieder so sein würde. Für mich hat Santropie viel eher was mit Fühlen zu tun. Wo gefühlsfähige Wesen aufeinandertreffen, kommt es zu Verletzungen. Und wegen Entropie, so denke ich, eher zu mehr Schmerz als Gutem. Mich nervt das Konzept. Wenn schon Chaos, warum dann welches, das wehtun muss? Fee schaute nachdenklich aufs Meer hinaus. Die Wellen schwappten an das Strand, eins nach dem anderen. Waren schön, vergingen. Keine Welle wurde vermisst. Wellen fühlten nicht. Es war schön. Fee rieb sich über das obere Bein und gab ein nachdenkliches Geräusch von sich. Vielleicht bin ich in dem Punkte privilegiert. Für mich sieht es so aus, als ob sich auch ganz viel Positives aufbaut. Ich mag eigentlich nicht über das Sinn des Lebens mit dir reden, hielt Jorin Ass auf. Das ist nicht mein Problem. Ich habe nur so viel preisgegeben, um mit dir herauszufinden, ob das zynistisch ist. Fee schüttelte das Kopf. Ich glaube eigentlich nicht. Es tut mir leid. Es war eine Unterstellung meinerseits. Ass schwang das Zauberstab erneut. Auch dieses Mal brachte das Glitzern Jorin sachte zum Lächeln.
»Was willst du wissen?« fragte Jorin.
»Im Prinzip könntest du bei Null anfangen«, gab Fee zu. Ass klang reuevoll dabei. »Aber wenn es um mögliche Vorurteile geht, dann sind die zum einen bei der Frage, wie Familien funktionieren. Meine Eltern haben mir stets gesagt, es wäre schlimm für Windschwingenkinder, dass sie ständig Kontakte abbrechen müssten und nie Halt finden könnten.« Fee machte ein kurzes Pause, aber Jorin wartete ab, bis Ass das sprachlich vorgesehene andere Teil hinzufügte. »Zum anderen gibt es das Vorurteil der sexuellen Offenheit. Da habe ich versucht, gegen anzuarbeiten, indem ich mir Informationen von KIs habe erzählen lassen, aber es klang nicht so widersprüchlich. So als wäre ein anderes Mentalität tatsächlich Teil des Kulturs oder so.« Fee kratzte sich verlegen am Kopf. »Ich mag nochmal betonen, dass du mir nichts schuldest und dass ich vielleicht Scheiße laber und mir das schon im Vorhinein leid tut.«
»Es geht noch«, erwiderte Jorin. »Wahrscheinlich für dich überraschenderweise ist das erste Teil das Schlimmere.«
Fee nickte und wandte Jorin mit leicht gerunzelter Stirn das Kopf zu. »Im Tat überraschend.«
»Weil ihr sesshaften Sex per Default so absurd exklusiv und intim bewertet«, erklärte Jorin. »Also, um mit den Standardvorurteilen in diesem Zusammenhang aufzuräumen. Nein, der Sexualtrieb von Windschwingen ist nicht höher. Nein, wir haben nicht mit jedem x-beliebigen Person einfach oder ständig Sex. Aber ja, wechselnde Partneraninnen sind bei uns im Schnitt deutlich häufiger, keine festen Partneraninnen sind eher das Normalfall. Ja, es passiert häufig, dass über ein Kind nicht gewusst wird, von welchem Person das Samen kam. Nein, das heißt nicht, dass Kinder allein erzogen werden oder dass wir ein großes Problem mit Verantwortungsentzug irgendwelcher Zeugeranen hätten. Das Problem ergibt sich in dem Form nur in patriarchalen Strukturen mit fix geformten Familienkonzepten, nicht in Familienanarchien.« Jorin holte Luft, seufzte fast, bevor Ass zu dem Teil kam, das zu den häufigsten, eher skeptischen Reaktionen führte. »Ja, es gibt viele Windschwingen, mich eingeschlossen, die spontan aus Lust und Laune mit halbwegs unbekannten Personen Sex haben. Weil Sex gerade in das Tagesplanung passt und schön ist, wenn sich eine Person findet, dass das genauso sieht. Und das geht, während ich zeitgleich asexuell bin und das sogar sehr gut. Ich fühle mich nie von Personen sexuell angezogen. Ich habe lediglich manchmal Lust auf Sex und dann lässt sich das eben vereinbaren. Nein, das ist immer noch nichts, was ein Zeichen für das hohe Sexualtrieb von Windschwingen wäre. Das ist eigentlich etwas sehr Natürliches, das Personen haben und unterdrücken, weil es nach all den Jahren Freiheitskampf und Aufklärung immer noch ein Default gibt, das halbwegs innige Beziehungen als Voraussetzung für Sex zur Norm setzt. Zwar ist alles andere akzeptiert, aber eben nicht Default, und das prägt schon. Unter Windschwingen findet diese Prägung in dem Maß nicht statt, oder sogar stattdessen ein anderes, sodass wir sexualgetriebener wirken, aber in Wirklichkeit sind wir da nicht anders als Sesshafte.«
»Hm, ja«, machte Fee nachdenklich. »So hatte ich das auch grob verstanden. Aber dann verstehe ich das Vorurteil nicht. Ich bin sexuell auf ähnliche Weise offen, glaube ich. Also nicht asexuell in meinem Fall. Das ist kein Vorurteil gegen mich, weil es ja zutrifft. Warum ist es eins gegen Windschwingen und zugleich trifft es zu? Im Schnitt meine ich. Das verwirrt mich.«
»Das Vorurteil ist, dass wir ein höheres Sexualtrieb hätten. Das wird manchmal mit sexueller Offenheit verwechselt. Das ist nicht dasselbe«, erklärte Jorin. »Und natürlich, dass Leute aus im Schnitt sind windschwingender offener meistens denken, jedes Windschwinge ist sexuell offen, da macht es auch nichts, wenn ich eins instant mit Erwartungshaltung anbaggere und dann beleidigt sein darf, wenn er sauer ist. Hab mich doch vorher informiert und richtig verhalten«, fügte Jorin in deutlich zynischem Tonfall hinzu. Aber falls Fee ein Person war, das kein Sarkasmus verstand, sagte Jorin das nach kurzem Zögern doch noch einmal explizit dazu.
»Ah«, meinte Fee und lächelte, »das war ja ein einfaches Verständnisproblem. Also das mit dem Sexualtrieb. Das Zynismus hatte ich verstanden. Trotzdem danke.« »Da haben sich meine Eltern also unpräzise ausgedrückt.«
Jorin blickte auf das Meer hinaus. Das Sonne war weitergestiegen und begann Jorins Seite und Nacken zu wärmen. Sein eines Wange fühlte sich warm an, nicht so ein einfaches Warm wie im Binnenland. Am See war das anders, drang mehr unter das Haut. Jorin wartete, ob Fee mehr fragen würde, aber Fee blieb still.
»Noch was zu dem Komplex?«, fragte Jorin, aber Fee schüttelte das Kopf. »Dann zum anderen Vorurteil«,
Danke, dass du das machst, wiederholte Fee. Wie fühlt sich das für dich an?
Gerade will ich vor allem tanzen und möchte am liebsten durch sein, murrte Jorin und fragte sich, warum Ast trotzdem zu erklären fortfuhr. Es war mehr als einfach nur das gegebene Versprechen, das wusste Ast. Vielleicht war es das Eindruck, dass Fee tatsächlich nicht gut anders konnte. Vielleicht fühlte es sich aber auch so an, als würde Fee wirklich zuhören.
»Redest du hinterher mit deinen Eltern drüber?«
»Puh, ufz«, machte Fee. Jorin spürte fast, wie sich das Körper neben ihm verkrampfte.
»Anstrengend?«
»Ja, auf jeden Fall. Ich würde es trotzdem tun«, bestätigte Fee. »Mein Verhältnis zu den Eltern ist nicht das Beste. Ich habe da gerade an grundlegenderen Problemen zu arbeiten. Aber wenn dir das wichtig ist, priorisiere ich das Gespräch. Im Prinzip steht das auf der To-Do-Liste.«
»Schon gut. Mach, wie sich das für dich richtig anfühlt«, sagte Jorin, zögerte kurz, konnte es dann aber nicht lassen, die bösen Gedanken loszuwerden, die er in solchen Situationen immer hatte.
Schon witzig, dass besonders in jenen Familien Sesshafte über das Nicht-Funktionieren von Halt für Kinder bei Windschwingen mutmaßend gelästert wird, welche das selber nicht packen.
»Das ist vereinfacht«, sagte Fee, sachlich allerdings, nicht vorwurfsvoll wie vorhin.
»Dachte ich mir, trotzdem.« Jorin strich sich ein weiteres Mal durch das Zopf und atmete tief ein. Das war ein gutes Idee. Es roch nach Sand, nach Muscheln und angeschwemmten Algen. Jorin mochte das Geruch.
»Das andere Vorurteil ist deshalb mieser, weil auf Basis dessen Dinge passieren, die es wahr machen. Windschwingen bleiben nicht an einem Ort, das ist richtig. Das ist quasi das Einzige, was uns definiert. Aber vor allem mit Kindern sammeln sich Windschwingen auf jedes Sommer oder zu einem anderen Jahreszeit wieder am gleichen Ort. Das habe ich als Kind zumindest immer als etwas Schönes empfunden. In meinem Fall ist es ein kleines Ort im Süden des Insels Klitt namens Schnockholm.
Ja, das heißt wirklich so.«
Ass musste unwillkürlich grinsen und fuhr fast mit einem untergründigen Lachen im Stimme fort.
»Wenn wir dort ankamen, warteten die anderen Kinder schon voller Vorfreude. Oder sie waren noch nicht da und ich wartete hibbelig. Das war schön. Und gegen Ende des Sommers reisten wir getrennte Wege.«
Jorin hörte zu reden auf. Ass war nicht fertig, hatte sich sogar eher verrannt und war ins Detail gegangen, wo Ass das gar nicht geplant hatte. Aber die Erinnerungen waren schön. Später im Jahr, wenn das Tanzkurs abgeschlossen wäre, würde Jorin wieder dorthin fahren und ein altes Strandfreundin wieder treffen. Sie waren nicht fest verabredet, aber würde Ass irgendwann nicht kommen, würde Ass Jorin wohl doch Bescheid geben. In Kontakt waren sie schon abseits der sommerlichen Treffen, wenn auch eher einsilbig.
»Das klingt schön«, sagte Fee. »Irgendwie so, wie wenn wir Freundinnen meiner Eltern besuchten, die in anderen Städten wohnen. Aber vielleicht ist es gar nicht vergleichbar.«
»Doch ist es. Es ist das Gleiche in Grün sozusagen, nur eben mit festem Wohnsitz«, bestätigte Jorin.
»Und dann passiert halt so ein Scheiß, wie dass Eltern ihre Kinder es zwar mit Windschwingen Kindern spielen lassen, weil sie haben ja keine Vorurteile.«
Jorin betonte das Satzteil wieder bewusst sarkastisch und warf ein kurzes Blick auf Fee, ob Ast das auch mitbekam,
aber ihnen schon mitgeben, dass sie doch bitte aufpassen mögen, sich nicht zu fest an die Windschwingen Freundinnen zu binden, weil sie ihren Kindern es Leid ersparen wollen und das halt schon ihr gutes Recht wäre. Was halt irgendwie nicht gilt, wenn sie mit den Kindern es Freundinnen in anderen Städten besuchen oder mit ihnen zum Erholung wegfahren.
»Shit«, fluchte Fee. Das Wut tat gut. Jorin konnte nicht wissen, ob Fee das Problem vollkommen nachvollziehen konnte oder nur so ungefähr, aber das reichte ihm. Es war immer erleichternd, wenn Wut und Frust ernst genommen und das Berechtigung dazu nicht mit »man muss auch das andere Seite sehen« relativiert wurde.
»Danke.«
sagte Fee, »warum das denn? Du erklärst mir Dinge, die du gar nicht hast erklären wollen.«
»Und du hörst zu. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich zugeben. Und das ist gerade schön.«
»Wenn ich schon frage, sollte das eigentlich selbstverständlich sein. Scheiße, wenn es das nicht ist«, sagte Fee. Nun, das Erfahrung hatte Fee ja gerade selbst gemacht. Jorin schämte sich ein bisschen. Aber irgendwie war Ass auch aufgewühlt, vielleicht aufgefühlt, und kam mit dem Verarbeiten nicht so richtig hinterher. Das käme dann eventuell im Nacht.
»Wähle nochmal dieses wunderbare Zauberstab und dann lass uns tanzen, wenn du magst.«
Fee grinste, stand auf, schwenkte das Zauberstab in einem wunderschönen Bogen und verbeugte sich dabei elegant.
»Es ist mir eine Ehre.«
Das Luft glitzerte magisch nach. Jorin hatte das Effekt vor heute noch nie gesehen und fragte sich, welches Chemie dafür verantwortlich war. Als sie das Tanzfläche wieder erreichten, machte das Band gerade eine Pause. Stattdessen wurden Musikaufnahmen wiedergegeben oder per KI generiert. Die meisten Tanzeranen nutzten das Unterbrechung für eine Pause, indem sie sich mit Essbarem vom Buffet an das Strand begaben. Fee und Jorin ließen sich davon nicht abhalten, sich auf dem nun fast leeren Tanzfläche warm zu tanzen. Fee ließ sich gut führen. Jorin machte kein einziges Kommentar, aber irgendwie merkte Fee trotzdem seine Fehler und arbeitete daran. Es passte. Irgendwann bat Fee Jorin, ein bestimmtes Figur noch ein paar Mal zum Üben zu führen, und Jorin ließ sich nicht zweimal bitten. Das war eines der schönsten Elemente am Führen. Aus einem Tänzeran etwas herauszukitzeln und dabei das Lernen und das Freude daran zu beobachten. Fee freute sich wunderschön.
»Du tanzt besser als F1, mindestens F2«, bemerkte Jorin irgendwann.
»Du wolltest nichts kommentieren«, erinnerte Fee. Jorin nickte.
»Es tut mir leid. Mir war nicht so klar, dass es auch für Komplimente gilt. Aber irgendwo bewertet das ja auch Leistung, da hast du recht.«
»Vielleicht verliere ich bei dir an Empfindlichkeit«, überlegte Fee. »Können wir eine Pause machen, indem du mir sagst, was du dir an mir alles wünschen würdest, damit es dir mehr Spaß macht?«
»Mir macht es unglaublich viel Spaß«, versicherte Jorin. »Du bist schön. In deinem Art, dich zu freuen und zuzuhören, selbst wenn ich nichts sage. So durch und durch schön.«
Fee lächelte. Das war ein schönes Kompliment und schmolz in Jorins Arm dahin. Ohne dabei an Körperspannung zu verlieren, obwohl jenes schon ein bisschen verbesserungswürdig war.
»Wenn du dir sicher bist, machen wir das Sache mit dem Pause und dem Kritik«, sagte Jorin. »Ich würde schon gerne einen Tanzpartner ran für F3 haben. Ich würde nun vermuten, dass du nicht in F3 springen willst, aber wenn du testweise F2 als Zweitkurs mit mir anfangen wollen würdest, zum jederzeit abbrechen, falls wir uns nerven sollten, wäre ich dabei.«
Es wurde dann doch ein schönes Tag. Jorin tanzte auch noch mit anderen Tänzeranen, aber für F3 fand sich erstaunlicherweise kein Tanzpartner an. Normalerweise waren führende Tanzeranen stets im Unterzahl. Fee allerdings entschied sich, zugleich F2 und F3 mit Jorin zu probieren, was Jorin sehr freute. Das würden schöne 4 Wochen Tanzkurs werden. So lange sollte das Tanzfläche hier aufgebaut bleiben. In den nächsten Tagen würden sie noch ein Dach ergänzen, das grob vor Regen oder zu starker Sonneneinstrahlung schützen sollte. Am frühen Abend verabschiedete Jorin sich.
»Nimmst du eigentlich wieder mal an einem Spielrunde teil?«, fragte Fee im Abschiedsgespräch.
»Ich habe mich für die Wasserrunde beworben. Es ist noch unklar«, antwortete Jorin nach kurzem Zögern ehrlich. »Es war kein Geheimnis.«
»Nennst du dich dann Erenixe?«, fragte Fee grinsend.
Jorin lachte und grinste noch eine Weile breit. »Gute Idee. Ich mag das.«
Fee konnte also nicht nur wunderschön tanzen, wenn auch nicht so fortgeschritten, Dinge erklären und zaubern, sondern hatte auch noch Humor. Jorin wäre vielleicht gern doch noch geblieben, aber das Energie für einen Tag war völlig aufgebraucht. Seine Beine waren vom vielen Tanzen müde, aber auch glücklich. Sie wehrten sich ein wenig, Jorin auch das Hang wieder hinauf zum Windschwingenherberge zu tragen. Aber das Geruch nach Kuchen, das aus dem offenen Küchenfenster quoll, entschädigte Jorin für alles. Ass trat durch das Haustür und sah erfreut, dass das Küchentür offen stand. Im Küche werkelte das derzeit andere Bewohnerin dieses Hauses am Lebensmitteldrucker. Ein Tortenboden stand bereits gedruckt daneben. Im Inneren köchelte Rhabarber, frisch aus dem Garten geerntet, nicht durch Drucken nachempfunden.
»Wow«, hauchte Jorin.
»Du bist mit eingeplant«, teilte das andere Person mit. »Ich bin Monique.«
Ass blickte sich zu Jorin um und haderte.
»Also, wenn du möchtest, bist du eingeplant.«
»Gern«, sagte Jorin. »Ich bin Jorin. Es riecht wundervoll. Kann ich was tun?«
»Mich in den Arm nehmen, wenn du magst«, sagte Monique.
Obwohl Jorin eigentlich genug Körperkontakt für einen Tag gehabt hatte, ließ Ass sich das nicht zweimal sagen. Ass umarmte Monique von hinten und schmiegte sich an seinen Rücken. Beim eigenen Familie war das Fremdheitsgefühl nicht da, war alles so viel entspannter. Ein Last fiel ab. Jorin war erst einmal zu Hause.
»Das tut gut«, seufzte Monique. »Ich bin gestern erst angekommen.
habe all die Blumen im Haus gegossen und dann das mit dem Kuchen. Ich bin ziemlich stolz auf mich. Ich habe seit Monaten eigentlich Antriebsprobleme.«
»Das ist viel«, sagte Jorin und zog Monique gleich noch etwas enger in eine Umarmung. As merkte, dass seine Lust auf sexuelle Interaktion höher war als sonst. Das war ein Effekt, das Tanzen auf As öfter hatte.
»Hättest du auch Interesse an sexuellen Dingen?«
»Gerade nicht. Vielleicht später. Ich muss erst mal gemütlich draußen Kuchen essen und freue mich, nicht allein zu sein.«
Monique fädelte die Arme aus dem Umarmung, aber als Jorin lockerer ließ, zog Monique die fremden Arme wieder fest und beide kicherten. Dann öffnete Monique das Lebensmitteldrucker, um das Rhabarber auf dem Tortenboden weiter zu verarbeiten.
»Du riechst, als hättest du getanzt.«
»Das ist geschummelt«, amüsierte sich Jorin. »Du weißt vom Tanzkurs, oder? Du kannst an Schweiß eigentlich nicht herausriechen, woher er kommt, oder?«
Monique gluckste. »Nein, ich weiß vom Tanzkurs. War es gut? Wie war das Reise?«
Jorin lächelte. Ein weiteres Anspannung fiel von ihm ab.
»Wie war das Reise?« war so ein typisches Frage in Windschwingenherbergen.
Und Jorin hatte etwas zu erzählen. As fing mit dem Tanzkurs und Fee an. Mit dem unangenehmen Gefühl durch Erinnerung an die befremdlichen Kindheitserlebnisse, das im Gespräch mit Fee, auch wenn Fee an sich ein gutes Gesprächspartnerin gewesen war, doch ausgelöst worden war. Das Gefühl des Machtlosigkeits gegen jenes Dominanz. Dass es immer Leute waren, die sich erklären mussten, die aus Standardvorstellungen fielen. Es war ein schönes, heimisches Gefühl, mit Monique darüber zu reden. Monique teilte einige Erlebnisse, die noch unschöner waren. Und bald würde Jorin von den Orkunden erzählen. Nun war es lang genug her, dass es sich nur noch nach Abenteuer anfühlte. Das Panik war vergessen. Das war das Beste an Erinnerungen. Jorin Raute war Abenteurerin. Das war immer so gewesen und würde so bleiben. Reisen und Ortswechsel waren immer lehrreich gewesen. Aber vor allem war das Vorstellung des Bleibens nichts, was je mit Jorin als Person, mit seinem Sein, vereinbar gewesen wäre. Daher hatte sich Jorin entschieden, Windschwinge zu sein und zu bleiben.